Scheide nur ein. Das ist die Leistung, die auf dem Platz abgegolten wird und nicht irgendwelche Fähigkeiten im rhetorischen oder dialektischen Bereich.
Servus, willkommen zum Gegenpressing-Podcast unserer Osterausgabe. E nomine Gegenpressing, Jonas.
Oh, der alte Lateiner.
Ja, ich habe das keine Latinum.
Ja, das widert mich ein bisschen an.
Nee, das Keine, nicht das Kleine. Du hast aber auch nichts, gell? Du bist auch eher...
Ich habe auch kein Latinum, also das Asterix-Latinum. Ja.
Aber keine Fremdsprachen auch?
Französisch.
Dann bitte einmal frohe Ostern auf Französisch.
Das war in den 5 Jahren, die es hatte, kein Bestandteil.
Okay.
Also ich kann dir sagen, Arthur ist ein Papagei.
Ne? Dann bitte einmal das.
Arthur est un perroquet.
Sehr gut. Ich glaube sogar un perroquet, aber ja. Dann müssen wir noch diskutieren.
Ja.
So, unser erster Punkt heute ist besonders erfreulich aus meiner Sicht. Ich habe dir ja schon angekündigt, dass ich was ganz Großes dabei habe. Und zwar, also ich habe ja der Letzte jetzt auch schon immer wieder mal in den Social Networks mal unsere neuesten Rezensionen auf Apple Podcasts gepostet, über die wir uns immer freuen, wo wir auch alle ermutigen wollen, das auch zu tun. Freuen uns immer sehr.
Sensationell, ja.
Und wir freuen uns ja auch immer sehr, wenn es generell einfach auch Rückmeldungen gibt und Zuschriften. Ich habe jetzt mal eine ganz besondere rausgesucht, die uns in den letzten 2 Wochen, ich glaube, es war schon letzte Woche, erreicht hat. Und ich würde das gerne einfach mal vorlesen. Anlass war Kritik. Und wir sind ja auch wirklich offen dafür. Wir sind sowohl offen für Lob als auch für Kritik. Und es geht um unsere letzte Folge, wo wir auch unsere Ansichten zu Lothar Matthäus und der Bundestrainerfrage diskutiert haben.
Ich ahne Schlimmes.
Und ich sage mal so, ich glaube so unisono bei uns beiden war so, warum ist eigentlich Lothar Matthäus da so, also ist das überhaupt wirklich ernsthaft im Gespräch oder sind das irgendwie so alte Weggefährten, die den da mal ein bisschen über den Boulevard hoch loben lassen wollen? Und dazu eine Einsendung. Guten Tag. Haltet euch mal ein bisschen mit eurem gefährlichen Halbwissen, Ausrufezeichen, zurück. Wenn ich das jetzt schon wieder höre mit Matthäus, der rhetorisch so seine Problemchen hat, aber fachlich absolut seit Jahren top anerkannt ist. Und Pal Dardai hat schon vor Urzeiten Matthäus hochgelobt, als er sein Spieler in Ungarns Nationalmannschaft war. Geht irgendwo Currywurst verkaufen oder sowas, aber lasst Fußball weg. Soweit der sachliche Teil. Dieses Psycholachen von dem einen, als wenn er dabei ein Bügelbrett im Maul hat, und dieses von oben herunter von dem anderen, der wahrscheinlich in Kinder- und Jugendtagen einer von denen war, die in der Schule im Sport immer als Letzter ausgesucht wurden. Ich bin kein Matthäus-Fan, aber da kommen so 2 Hampels daher und sprechen dem Rekordnationalspieler, den sogar Sammer, der wohl mit Abstand die meiste Ahnung im deutschen Fußball hat, in Erwägung zieht, die Kompetenz ab. Lächerlich, lasst euch mal auf Corona testen und auf andere Dinge und wie gesagt, Currywurst verkaufen. Und meine Frage, Jonas, wäre jetzt, hast du ein Bügelbrett im Maul oder ich?
Das habe ich mich auch gerade gefragt. Ich tippe aber, dass ich der mit dem Psycholachen bin.
Ich würde, also ein bisschen hoffe ich es, muss ich ehrlich sagen. Also bist du der mit dem Psycholachen und hast dabei ein Bügelbrett im Maul?
Ich denke schon.
Ja, mit dem Bügelbrett, das musst du ja wissen. Also ich meine...
Also es würde mich wirklich interessieren. Vielleicht, wenn derjenige wieder zuhört, ob er das vielleicht nochmal aufklären könnte. Wäre mir wichtig. Ja. Currywurst verkaufen fände ich auch super. Das esse ich sehr gerne. Ich weiß nicht, wollen wir uns noch sachlich mit der Kritik auseinandersetzen?
Nein, auf keinen Fall. Macht ja keinen Sinn.
Hätte da noch einiges zu sagen.
Also ich glaube, da wird ja auch keine Antwort erwartet. Aber ist okay, nee. Also ich meine.
Ja, absolut.
Ja, doch. Also ich glaube, das kann man so stehen lassen. Deshalb vielen Dank für die Einsendung. Auch das hat uns gefreut. Ich muss sagen, mich hat's wirklich, ich hab's mehrfach gelesen und ich hatte das ja auch geschrieben, ich musste wirklich an mich halten, dir das nicht sofort weiterzuleiten. Ja, es ist wirklich gut und ich stelle mich dich jetzt immer vor mit so einem Bügelbrett im Mund.
Ja, wobei, das möchte ich noch klarstellen. Es ist in der Regel kein Bügelbrett. Es ist heute ein gutes Bayreuther Helles.
Na, du trinkst es aber nicht, du legst es einfach nur so quer in die Backen.
Ich leg's nur quer in die Backen.
Ja, es hört man auch, muss ich sagen, gerade beim Lachen. Naja, und abschließend noch dazu, also der Hörer, man kann sagen, es war ein Hörer, war tatsächlich so aufgebracht, dass er das gleich zweimal abgeschickt hat. Und dann, ja.
Sicher ist sicher, dass es auch ankommt.
Ist angekommen, aber auch nicht so innerhalb von einer Minute, sondern innerhalb von 10 Minuten zweimal. Also ja, ist angekommen und ja, ich glaube, wir können gar nicht sagen, dass wir es besser machen wollen. Lass mal so stehen.
Ja.
So, dann habe ich noch was mitgebracht und zwar sagt dir NBA Top Shot was?
Nicht direkt. Könnte es aber mir versuchen zu erschließen. Also da werden wahrscheinlich so die besten Würfe, keine Ahnung, der Woche oder so.
Das ist nicht ganz richtig. Also NBA, die amerikanische Basketballliga, falls jemand das nicht wusste. Nein, NBA Topshot bezeichnet tatsächlich, oder nee, anders gesagt, hast du schon mal was von der NFT-Technologie gehört?
Mhm.
NFT ist, nennt sich, glaube ich, Non-Fungible Transaction oder so, ja. Sagt dir jetzt auch nichts. Also NBA Top Shot ist eine Plattform, die ist gestartet vor, lass sagen, 2 Monaten vielleicht und könnte tatsächlich die Sportwelt revolutionieren, zumindest in meinen Augen. Und zwar geht es da um Folgendes. Du kennst vielleicht diese Sammelkarten, die es in den USA vor allem gibt, zu Baseball, Basketball und so weiter. Diese Sammelkarten. Ja. Also im Prinzip so gab es dasselbe Prinzip wie bei uns, diese Pokémon-Karten, die es mal eine Zeit lang gab. Nur in den USA wirklich sehr, sehr groß. Und da ist dann so, wenn zum Beispiel ein Rookie, der neu in die Liga kommt, wenn du die Karte von dem kriegst, dann musst du die sofort in besten Zustand irgendwie einschweißen, 20 Jahre aufbewahren und dann ist die irgendwie $50,000 wert oder noch mehr. Und da kannst du eben sammeln, tauschen, wie auch immer. Und es gibt eben wertvollere, es gibt weniger wertvolle, es gibt welche, die gibt's öfter, die sind deswegen weniger wertvoll, es gibt welche, die gibt's ganz selten, sind deswegen sehr wertvoll und so weiter und so fort. Also das Prinzip ist glaube ich, verständlich. Und das gibt's eben auf dieser Plattform nur nicht mit Sammelkarten, sondern mit digitalen Videos. Also es ist im Prinzip eine Sammel- und Tauschplattform für digitale Videos. Diese Videos, die heißen Moments und die gibt's dann zu verschiedenen Spielern. Und das Spannende daran ist, dass es mit der Blockchain-Technologie funktioniert. Das heißt, im Endeffekt gibt es zum Beispiel einen 3-Punkte-Wurf von Dennis Schröder gibt's dort und da steht dann genau dran, den gibt's 15.000 Mal. Limited Edition, sprich, den gibt's auch wirklich nur 15.000 Mal und den wird's auch nie öfter geben. Und den gibt's dann eben komplett von 1 bis 15.000 durchnummeriert. Durch diese Blockchain-Technologie kann man das eben machen, weil die werden quasi genau 15.000 Mal erstellt und du kannst für jeden von diesen 15.000 digitalen Sammelkarten, kannst du immer nachvollziehen, wer die hat, wer wie viel dafür bezahlt hat und so weiter und so fort. Soweit verständlich?
Ja.
So, jetzt wirst du natürlich sagen, ja, ist ja völliger Quatsch, kann ich mir auf YouTube angucken.
Wäre jetzt meine Frage gewesen, ob das irgendwie Videos sind, die irgendwie special sind?
Nee, also es sind auch in den... hat auch überhaupt nicht zu sagen, ob das eine ganz tolle Aktion ist. Also das sind manchmal ganz banale Würfe, mal ein Stil, mal ein Pass, der mal besser, mal schlechter ist. Und der Witz ist einfach wirklich nur, dass da quasi eine künstliche Nachfrage erzeugt wird. Und das Beispiel, das dann immer entgegnet wird, auch von der Plattform selber ist, Naja, du könntest dir auch so Sammelkarten, könntest du ja auch einfach zu Hause eine Sammelkarte kopieren oder scannen und sie dann auf dickem Papier ausdrucken, dann hättest du die ja auch nochmal. Aber keiner wird dir dafür $15,000 zahlen. Und so im Endeffekt funktioniert es auch. Und dadurch, dass du durch diese Blockchain-Technologie wirklich nachverfolgen kannst, wer im Besitz von einem von diesen 15.000, von diesen manchmal 300, manchmal 20 Momenten ist, gehört der wirklich einer davon dir. Und der hat dann auch eine Seriennummer. Und dann gibt es eben auch Unterschiede, wie hoch die Nachfrage oder wie hoch der Preis für bestimmte Seriennummern ist. Und die Nummer 1 von jedem Moment ist immer das teuerste. Die letzte Seriennummer ist das zweiteuerste und das drittteuerste ist dann immer die Trikotnummer des Spielers in dem Moment, in diesem Moment drin. Und dann geht's eben, je niedriger die Nummer danach, desto wertvoller. Das heißt, für die Nummer 20 von 15.000 zahlst du deutlich mehr als für die Nummer 13.000 von 15.000. So, es ist jetzt einfach mal nur erklärt, wie das funktioniert. Also im Prinzip ist es auf Fußball gemünzt digitale Panini-Bildchen. Und das Spannende daran ist jetzt aber noch, dass das nicht irgendeine, also das gibt es jetzt immer häufiger auch für die Kunstwelt und auch für andere Sachen. Es gab mal eine Plattform, die hat das nur mit Katzenbildern gemacht und hat da einen wahnsinnigen Hype kreiert.
Weil die sind auch süß.
Die sind auch süß. Ja, und bei diesem Topshot, so heißt das, da werden ja schon momentan jeden Tag eine gute einstellige Millionen-Dollar-Zahl an Transaktionen umgesetzt, also immer so 8, 9 Millionen, manchmal auch drüber. Und das Spannende ist, dass die NBA selber dort mit investiert ist, weil die hat natürlich die Rechte an diesen ganzen Clips und die kann natürlich unendlich, beziehungsweise die kann das steuern, was da reingegeben wird. Und deshalb ist es aus meiner Sicht auch, wie soll ich sagen, also es ist natürlich immer eine absolute Blase, aber diese Blase ist gut geschützt davor, dass sie platzt, weil diese Milliarden, Billionen, Billiarden schwere Liga da selber mit drin hängt und ein großes Interesse daran hat, dass das läuft. Und jetzt ist es natürlich so, andere Sportligen schauen da natürlich drauf, weil dieses Prinzip kannst du natürlich wirklich 1:1 auf jede Sportliga der ganzen Welt übertragen. Das kannst du auf die Football-Liga, das kannst du aber auch auf die Bundesliga übertragen oder auf die Champions League. Und jetzt wäre meine Frage, würdest du dir, wenn in 3 Jahren eine Bananenflanke von Rafael Guerrero für 23 Euro, würdest du dir die digital kaufen?
Nein.
Gut, die Antwort war, ja, gut. Gut, also nächster Programmpunkt.
Nee, mich hat das gerade traurig gemacht, was du erzählt hast.
Traurig sogar?
Ja, mich hat das wirklich traurig gemacht. Aber ich kann dir nicht genau beschreiben, warum. Wahrscheinlich einfach nur, weil man sich wieder von so einem, also wenn man es auf Fußball überträgt, wieder von so einem Stück verabschiedet, warum man Fußball früher geil fand. Das waren ja so, oh geil, Panini-Bilder, neue Bundesliga-Saison, tauschen, sammeln. Und jetzt wieder alles digital und der ganze Scheiß. Und wenn es die Bundesliga wäre, dann würde das Sky noch mit drinne hängen, wo man ja auch immer weniger Bock drauf hat. Und das Zweite ist, wäre ja dann auch wieder nur ein Schritt zu noch mehr Kommerz. Weil wenn da die Bundesliga oder so mit drinne hängt, die will ja dann auch ihren Schnitt machen.
Ja, sicher. Das ist Hauptinteresse, denke ich mal. Ich finde tatsächlich die Technologie wahnsinnig spannend. Und wenn du mich jetzt fragen würdest, was du nicht getan hast, aber wenn du mich fragen würdest, ob ich da mal was ausprobiert habe, was gekauft habe, würde ich sagen, ja. Und ich bin tatsächlich echt mal gespannt, wie sich das entwickelt. Das ist halt einfach eine unfassbare Blase. Aber letztendlich ist es ja mit allen so Memorabilia und so Fußballandenken und so Sammelstücken. Das fängt ja bei Trikots an und geht ja über irgendwelche Programmhefte und ja. Also da ist eben einfach der Unterschied, dass das natürlich wirklich eine Geschichte hat, weil das dann auch bei einem Spiel dabei war, anders auch als ein Panini-Bild zum Beispiel. Aber ja, also ich kann mir sehr gut vorstellen, wenn das in den USA mal 2, 3 Ligen erfolgreich umgesetzt haben, dass das dann auch im Fußball kommen wird. Und im Prinzip funktioniert es so ein bisschen wie bei FIFA, dieses Ultimate Team, da wo du dann einfach so verschiedene Karten in verschiedenen, verschiedenen Stufen. Versionen dann halt hast.
Ja.
Ja.
Und auch das ist ja mega nervig.
Unfassbar. Sehe ich gar nicht aber, mehr.
Da musst du auch noch verraten, welchen Moment du dir gekauft hast.
Also sind mehrere. Ich möchte jetzt auch nicht sagen, wie viel ich insgesamt...
Der Herr Großinvestor.
Du, ich sag mal so, wenn es dann wie erwartet durch die Decke geht, Jonas, dann schicke ich dir noch ein anderes Trikot, außer das, was ich dir die Woche schon geschickt habe.
Ich möchte hier nur ein Stichwort geben dazu. Internetdomain Keanu Staude.
Da war ich aber... Ja, also...
Da kann man auch das Thema wechseln.
Von meiner Seite aus war es das. Das waren andere Vorzeichen. Mal andere Vorzeichen, weil da war ich ja dann eher hinten dran. Jetzt bin ich ja vorne dabei. Du, mal sehen. Ich werde dir berichten, wie sich's entwickelt. Ein bisschen eingelesen, ein bisschen reingefuchst. Bin gespannt. So. Dann kommen wir noch zu einem Punkt vorab. Ich habe dir nämlich eine Hausaufgabe gegeben, Jonas.
Ja.
Die du ja auch guten Gewissens erledigt hast.
Ja, sonst kriege ich ja Ärger. Deswegen habe ich mich daran gesetzt und ein bisschen getüftelt.
Was war denn die Hausaufgabe? Vielleicht kannst du unsere Hörer mal abholen.
Ja, die Hausaufgabe war eine Startelf der deutschen Nationalmannschaft, erste Elf aktuell, aufzustellen, wo quasi jeder Verein maximal einmal vertreten sein darf.
Genau. Und kannst du dir, oder hast du auch dir, also hast du dir überlegt, warum ich da überhaupt drauf gekommen bin?
Nee, ich habe das einfach pflichtschuldig gemacht. Was ich aber heute noch gelesen habe, spannenderweise, heute gab es, glaube ich, beim Kicker oder so eine Abstimmung, wer mit zur EM darf. Und das ist ja ähnlich gelagert, nur dass da ja mehr von einem Verein.
Ja, das habe ich auch tatsächlich gerade eben noch kurz vor unserer Aufzeichnung gesehen. Ja, es geht auch nicht, also die Hausaufgabe war auch schon vor den WM-Quali-Spielen. Also damit hat es jetzt gar nichts zu tun, das war auch nicht der Aufhänger. Nee, mein Aufhänger war, ich habe gelesen vor bestimmt schon 2 Wochen oder so. Momentan läuft ja auch die U21-EM. Und dann war ja der Kader fix irgendwann. Und habe ich mir also geguckt, wer da halt jetzt so mitzockt. Und dann ist mir aufgefallen, ey, sag mal, wie viel verschiedene Clubs sind es denn eigentlich?
Ja.
Und habe dann mal nachgezählt und es sind 23 Spieler aus 18 Clubs. Und da habe ich gedacht, das ist doch ganz schön viel, weil in der A-Nationalmannschaft ist es ja also so extrem nie. Da habe ich tatsächlich mir sogar mal die Mühe gemacht und habe dann geschaut, ob das in den U21, ob das da immer so ist. Hab dann mal geschaut. EM 2019 waren es auch 23 aus 18 Clubs. 2017 waren es 23 aus 17 Clubs. Also offenbar ist es da immer so. Also da sind auch so Mannschaften dabei wie Fürth und Aue und also wirklich also cool eigentlich. Aber rettet sich offenbar nicht bis zur A-Nationalmannschaft. Und dann kam mir aber die Idee, was wäre denn, wenn man tatsächlich das mal auf die A-Nationalmannschaft anwendet und wirklich maximal ein Spieler pro Club aufstellt?
Ja, ja, ich glaube, bei der U21 ist ja auch oft so das Ding, ich nehme Spieler mit, die relativ zuverlässig irgendwie in der Bundesliga oder in der zweiten Liga spielen. Und da hast du ja nicht so unbedingt Blöcke, dass du jetzt, keine Ahnung, 5 U21-Spieler hast, die, keine Ahnung, in Frankfurt oder in Dortmund oder bei Bayern Stamm spielen.
Und was ich auch im Zuge, als ich nachgeschaut habe, gesehen habe, was mir auch nicht klar war, es gibt bei der U21 nur eine EM und keine WM.
Das war mir klar.
Weil die gibt es nämlich nur bei der U20. Da gibt es eine WM, aber keine EM. Was natürlich im Nachhinein, glaube ich, Sinn ergibt aufgrund der Alterskohorten dann immer.
Ja.
Weil du dann alle 2 Jahre quasi eine Jugend-WM und alle 2 Jahre eine Jugend-EM hast und dann ist es halt einmal die U21 und einmal die U20.
Ja, bevor wir das ja wahrscheinlich gleich vorstellen, hast du Anleihen bei der U21 genommen?
Nee, ich habe bei einem überlegt, aber ich habe tatsächlich nur, also wahrscheinlich könnten noch welche spielen, ich glaube, es könnten noch welche spielen, aber die sind eigentlich alle für die A-Nationalmannschaft.
Okay.
Dann fangen wir da einfach mal an. Wer würde bei dir denn im Tor stehen?
Marc-André Ter Stegen.
Das deckt sich mit meiner Aufstellung, die ich gewählt hätte. Ist eigentlich ja auch logisch, weil da kannst du am ehesten wahrscheinlich noch auf den Bayern-Spieler verzichten. Weil das ist tatsächlich, glaube ich, so das Ding gewesen. Wo kann man auf den Bayern-Spieler am ehesten verzichten?
Ich habe da auch lange drüber nachgedacht. Bei dem Bayern-Spieler und bei dem Dortmund-Spieler habe ich länger drüber nachgedacht.
Ich hatte bis kurz vor Schluss gar keinen Dortmund-Spieler drin.
Ah, doch, ich hätte zwei Spieler.
Und ich habe tatsächlich am Anfang habe ich gedacht, okay, wen würde ich denn von Bayern nehmen und wollte es so darum aufbauen, aber der Spieler, den kann ich nachher noch verraten, wer das war, der hat es tatsächlich dann doch nicht bis in die Elf geschafft. So, wer ist denn deine Abwehrreihe? Wie viel hast du?
4.
Ja.
Robin Gosens von Bergamo, Matze Ginter aus Gladbach, Jonathan Tah aus Leverkusen und Lukas Klostermann von Leipzig.
Ah, okay. Ich habe eine Dreierkette und zwar auch mit Ginter und ich habe dann noch Robin Koch von Leeds und Thilo Kehrer von PSG.
Okay.
Mittelfeld?
Ja, also ich spiele 4-2-3-1. auf der Doppel-6 Kimmich und Gündogan. Und in der offensiven Dreierreihe Kai Havertz, Marco Reus und Riedel Baku.
Okay, ja, Baku wäre bei mir der gewesen, den ich noch auf rechts am ehesten noch hätte mitgenommen. Habe mich dann aber ja also für eine Dreier-Fünferkette entschieden. Und bei mir sind die Außen dann sozusagen diese defensiven Außen sind dann bei mir auch Gosens und links habe ich dann Philipp Max, weil der für die Viererkette wäre mir zu offensiv gewesen, aber in der Fünferkette, da sehe ich ihn gut aufgehoben. Und auf den zentralen Positionen habe ich dann so ein bisschen auf der 6 eher dann Emre Can und eher so ein bisschen Richtung 10 habe ich dann Gündogan. Und Kimmich hat es tatsächlich, das war eigentlich der, den ich als erstes als gesetzt hatte, aber der hat es dann am Schluss nicht reingeschafft, weil mir dann für offensiv jemand gefehlt hat. Wer ist dann bei dir vorne?
Max Kruse.
Ah, ist es der letzte, also 3 fehlen noch?
Nee, 4-2-3-1.
Ah, okay, weil bei mir fehlen da noch 3. Ich habe ja ein 3-4-3.
4-3,
ja.
Genau.
Ah, Max Kruse bei dir vorne. Also ich habe vorne dann über rechts außen würde ich Timo Werner kommen lassen. Links hat mir dann eben jemand gefehlt. Da habe ich dann Gnabry genommen. Deshalb ist Kimmich dann wieder rausgeflogen. Und vorne drin habe ich dann Waldschmidt.
Mhm. Aber hattest du jetzt Havertz und Werner?
Nee. Du hattest Havertz, ich hatte Werner.
Ah ja, okay.
Ich habe bei Havertz auch überlegt, aber also wenn ich mich dann für einen von Chelsea hätte entscheiden müssen, war es für mich klar Werner. Und vor allem, ja, weil er auch über außen dann kommen kann.
Ja, ich hatte noch überlegt, Kimmich als Rechtsverteidiger zu bringen.
Ah, okay.
Und Klostermann dann raus. Dann wäre aber der bei mir topfitte Marco Reus rausgeflogen und dann hätte ich Can auf der 6 gebracht.
Das ist jetzt gut. Genau, Can war bei mir nämlich komplett raus und nur weil ich dann Kimmich eben rausnehmen musste, um Gnabry zu bringen, ist er wieder reingerutscht. Und ich habe jetzt vorhin das, was du schon angesprochen hattest, diese Abstimmung da, die am Kicker lief, da bin ich dann überhaupt erst auf Reus gekommen. Den hatte ich gar nicht auf der Matte. Und wen ich auch nicht auf der Matte hatte, und da muss ich sagen, der würde es bei mir dann auf jeden Fall schon reinschaffen im Nachhinein, wäre Mats Hummels. Aber dann müsste Can halt raus und dann weiß ich nie, wen ich da auf der 6 bringe.
Ja, ich habe mich, habe logischerweise auch kurz über die 3, also Müller, Boateng und Hummels nachgedacht. Aber ich finde die Entscheidung nach wie vor in Ordnung, die 3 nicht mehr zu nominieren, also als sie noch stand. Hätte es schön gefunden, wenn das durchgezogen hätte. ist ja jetzt nicht mehr so ganz klar. Und deswegen waren die für mich dann raus, weil ich die Entscheidung grundsätzlich in Ordnung fand.
Also du wolltest Löw nicht, Achtung, enteiern.
Nee, nee. Ja, also ich wollte mich nicht als Nachfolger in Stellung bringen, jetzt wo überlegt wird, ihn vor der EM schon abzusingen.
Das ist ja auch Lothar Matthäus. Ja, bitte nicht schreiben. Dann sag doch nochmal kurz dann einmal Roundup deine Elf.
Mhm. Im Tor Ter Stegen, Viererkette Gosens, Ginter, Tah und Klostermann. Die Doppel-Sechs mit Kimmich und Ilkay Gündogan. Die offensive Dreierreihe Kai Havertz, Marco Reus und Riedel Baku. Und vorne drinne Max Kruse. Und trainiert wird das Ganze natürlich von Pele Wollitz.
bei mir hätten wir dann Ter Stegen auch im Tor. Die Dreierkette mit Kehrer, Ginter, Koch. Dann die defensiven Außen im Mittelfeld mit Gosens rechts, Max links. Zentrale mit Can und Gündogan. Und die offensive Dreierreihe Gnabry links, Werner rechts und Waldschmidt in der Mitte. Trainiert von Peter Neururer. Und jetzt, wenn du, also ich fand es tatsächlich echt, ich habe eine Weile gebraucht, also das war wie so ein bisschen wie so ein Sudoku, wo man dann so die drei Viertel hat man und dann muss man beim Rest immer so ein bisschen so hinschieben und dann wieder da ein bisschen ändern. Was würdest du jetzt sagen, wie weit kommt deine Mannschaft bei der EM?
Ich sag mal so, die Vorrunde überstehen sie.
Wer ist denn überhaupt in der Gruppe eigentlich, weiß man das schon?
Brauchst du natürlich auch Losglück. Keine Ahnung. Ist das schon gelost?
Ich habe ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung. Okay, mal weiter sagen, ich such mal.
Gruppenphase überstehen und dann ist natürlich Losglück, ne? Brauchst du auch ein bisschen. Aber
an Tagesform entscheidend, oder?
Ja, an einem guten Tag schlagen sie jede Mannschaft.
Also die Gruppen sind, so, wie wir natürlich wissen, schon gelost, das ist völlig klar. Deutschland in der Todesgruppe mit Frankreich, Ungarn und Portugal.
Oh, dann möchte ich revidieren. Dann sage ich mal, also Gruppenplatz 3, safe.
Ja. Also jetzt in der Gruppe Belgien, Dänemark, Finnland, Russland, da würdest du jetzt eher.
Ja.
Oder in der Italien, Schweiz, Türkei, Wales.
Na gut, da ist natürlich der EM-Halbfinalist der letzten EM mit drin.
Ah, Wales, ja. Mhm. Ja. Wird sicher diesmal auch wieder passieren. Ah, aber unsere Isländer sind natürlich diesmal nicht dabei.
Aber du darfst nicht vergessen, Pele Wolle zahlt Takt und allen Wassern gewaschen.
Das ist so. Der kennt Coach, die Gegner ja auch aus anderen internationalen Schlagabtauschen.
Eben, und der coacht natürlich dann Portugal zum Beispiel aus. Ne?
Ja, vor allem Cristiano, den er auch sehr gut kennt.
Ja. Er nennt ihn ja auch immer Cristiano, wenn er im Sommer Urlaub auf Madeira macht.
Muss mal gucken, was er auf LinkedIn dann postet.
Ja, da trainiert er Flugbälle mit Cristiano.
Sag ihm, brüllt ihn so an. Brüllt ihn so an. Ja, gut, dann gehen wir mal weiter.
Kommen wir zum Rückpass. Was war heute vor 25 Jahren? Und ich habe es mir verkniffen, einen April-Scherz zu machen.
Danke dafür.
Hab aber da im Moment drüber nachgedacht. Was war am 1.4.1996? Eigentlich müsste ich nicht mehr sagen. Du müsstest es mir eigentlich sagen können.
Am 1.4.96 hat das was mit dem UEFA-Cup zu tun.
Richtig.
Ah, dann war es ein Bayern-Spiel im UEFA-Cup.
Genau, das UEFA Cup Halbfinal-Hinspiel gegen
Barcelona?
Richtig, sehr gut. Im Olympiastadion 63.000 Zuschauer, ausverkauftes Haus.
Boah, Uli Hoeneß reibt sich die Hände.
Absolut. Und ich habe dir ja schon angedeutet, ich würde es wieder gerne so ein bisschen als Quiz machen. Und dann möchte ich da fragen, ob du die Aufstellung der Bayern noch so parat hast, beziehungsweise, wenn nicht, vielleicht so ein bisschen erschließen kannst.
Also, wen ich sehr, sehr sicher weiß, das müsste Jürgen Klinsmann sein.
Ja, fangen wir mal ein Pro an.
Ja, gut, Olli.
Ja. Dann die Dreierkette.
Helmer?
Ja.
Helmer und Matthäus?
Na klar.
Und Babbel da?
Nicht in der Dreierkette.
Okay, Babbel auch noch. Dreierkette. Boah, nee, komme ich gerade nicht drauf.
Olli Kreuzer?
Oh. Gut. Dann war dann Babbel rechts außen quasi.
Genau. Dann das Fünfer Mittelfeld. Babbel hast du.
Dann wird auf jeden Fall noch Mehmet.
Mhm.
Richtig. Dann wird auf jeden Fall. Boah. War Kufur da? Links vielleicht?
Aber links ist total logisch eigentlich.
Lisa Rasu schon? Nee.
Nee.
Nee, der kam später. Links ist total logisch.
Ja. War also, danach lange in England. Nach seiner Bayernzeit.
Hamann?
Nee. Christian Ziege.
Ah, ja, stimmt, ja, logisch. War Nährlinger dabei schon?
Mhm, ja.
Auch Stamm?
Und, ja, hat gespielt im Mittelfeld und einer fehlt noch.
Einer fehlt noch, also vorne Klinsmann, weiß ich, ist dann vorne nur noch einer, gell? Das war dann Klinsmann?
Nee, zwei.
Ah, zwei.
Zwei. Also Klinsmann und noch einer.
Klinsmann und. War das Schapapapa?
Ja.
Ah.
War dann und jetzt fehlt alle, noch ein. Oder?
Ah.
Ein Mittelfeldspieler.
Zentral eher, ja.
Auch eher, sagen wir mal, Style Mehmet Scholl. Ah. Nee, eher Style Mehmet Scholl, also eher offensiv-kreativ.
Offensiv-kreativ. Boah, sag's.
Andi Herzog.
Ah, oh, stimmt, Herzl in seiner einzigen Saison.
Und dann bleibt
stimmt. Erst. Und Herzog erst in der Halbzeit aber ausgewechselt.
Und dann bleibt erstmal noch die Frage, wer Trainer ist.
Trainer war Rehagel.
Ja.
Ja. Weil der hat nämlich Herzog damals mitgebracht. Und ich meine nämlich, dass Herzog in der Halbzeit, der hat nämlich extrem wenig gespielt, oder ja, extrem wenig, aber wenig gespielt in dem Jahr und im UEFA Cup auch wenig. Und der durfte aber von Anfang an dann mal ran und ist dann zur Halbzeit aber ausgewechselt worden.
Richtig, zur Halbzeit gab es einen Doppelwechsel. Herzog raus und Olli Kreuzer raus. Und wer ist dafür rein?
Keine Ahnung.
Ciri Forza.
Oh.
Und Marcel Wittecek.
Ah, Ciri Forza, aktueller FC Basel-Trainer.
Mhm. Und okay, das war ja für dich die Pflicht. Bayern-Aufstellung, klar.
Oh, ich bin positiv überrascht von mir.
Jetzt kommt die Kür und da bin ich echt mal gespannt. Also, na klar, jetzt geht's doch um die Barca-Aufstellung.
Ich dachte, scheiße, Mann.
also aus dem Stegreif kenne ich da vier, wenn man es liest, maximal fünf. Der Name.
Also wenn du aus dem Steger 4 kennst, dann heißt es halt, dass ich, da kannst du locker 50% abziehen. Also im Tor kenne ich sicherlich, oder?
Hat mir nichts gesagt, aber.
Gut, dann kenne ich ihn nicht.
Soll ich auflösen im Tor?
Ja, bitte.
Charles Busquets.
Okay. Verwandt oder verschwägert, weiß man nicht. Oder nicht Busquets?
Nee, das weiß man nicht. Nee.
Ah, dann vielleicht auch nicht.
Gut, dann in der Dreierkette, da kennst du einen.
War da ein De Boer?
Nee, noch nicht.
Wer war denn da hinten noch so? Ein Spanier?
Ja.
Aber Hierro war es ja dann nicht?
Nee.
Wer war? Ivan. Nee, warte mal, wer ist denn? Ich habe jetzt gerade die ganze Realtruppe da im Kopf, da hätte ich deutlich mehr. Wer war denn bei Barca immer hinten? Guardiola?
Richtig.
Ah.
Pep. Hä? Und halt noch zwei.
Oder noch zwei. Ja, wir können danach mal die Aufstellung komplett durchgehen. In einem Wisch, dann ist nicht ganz so zäh, aber ich überlege gerade noch, wen ich noch kenne. Debu, hast du gesagt, ist keiner. Kluivert?
Nee.
Overmars?
Nee.
Irgendein Holländer?
Nee.
Sehr gut. Dann Franzose?
Nein.
Spanier, den man kennt?
Nein.
Brasilianer?
Also einen vielleicht. Also einen Spanier, den du vielleicht kennst, nein, aber jetzt
zu bist. Den lassen wir noch hinten runterfallen. Auch. Brasilianer?
Nein.
Okay, aber welche Nationalität denn dann? Wer kann denn noch Fußball spielen?
Einmal Portugal.
Figo.
Richtig. Und zweimal Rumänien.
Hagi?
Ja.
Und Popescu?
Ja.
Ha. Okay. Und dann bete mal die anderen runter.
Genau, also die vier, die du jetzt genannt hast, Guardiola, Popescu, Hagi und Figo, wär ich drauf gekommen. Also im Tor hat man ja schon gesagt, Busquets. Die Dreierreihe mit Albert Ferrer, der sagt mir auch irgendwas. Wäre aber nicht drauf gekommen. Roger Garcia und Pep Guardiola. Das Mittelfeld mit Popescu, José Marie Baquero, Guillermo Amor, Albert Celades und Hagi. Da außer Hagi und Popescu sagt mir niemand auch nur ansatzweise was. Und im Sturm Oscar Garcia und Luis Figo.
Okay, nee. Sagt mir außer den vier wirklich nicht mal gehört.
Ja, und Trainer? Den kennst du?
Trainer. Kreuf? Nee.
Ja.
Doch.
Ja. Und eingewechselt wurde auch sein Sohn, Jordi.
Ah. Später noch bei Deportivo Alaves.
Richtig.
Kleiner Gruß an unsere Zeitlupe. Alaves gegen Liverpool. UEFA Cup Finale.
So.
Kann man sich mal angucken. Und
jetzt natürlich noch die Gretchenfrage. Wie ist es ausgegangen?
Es ist, glaube ich, unentschieden ausgegangen.
Ja.
2-2.
Wow, gut. Ja. Und Torschützen waren 1-0 Barca in der 14. Oscar Garcia. Dann der Joker sticht Marcel Wittichek in der 52. mit dem Ausgleich. Auf Vorlage von Christian Erlinger. Mehmet Scholdan, 57. Doppelschlag 2-1, auf Vorlage von Thomas Helmer. Also die Vorlagengeber bei euch jetzt nicht so typisch, sag ich mal. Und dann in der 77. Hagi mit dem 2-2.
Und dann Rückspiel, weiß ich gar nicht, was ging.
2-1 für Bayern. Ah.
Und dann Finale war auf jeden Fall, das war noch Hin- und Rückspielfinale gegen Girondin Bordeaux. Mit Lizarazun Sagnol, glaube ich sogar.
Oh, ich sehe gerade, ich habe gerade das Rückspiel angeklickt. Wittichek schon so euer Mann des Halbfinals. Der hat im Rückspiel 2-0 gemacht.
Ja, sicher. Witte. Ja, überragender Mann. War auch bestimmt mindestens 2 oder 3 Jahre da.
Immerhin.
Ja, und das war tatsächlich am 1. April vor 25 Jahren.
Mhm.
Ja, sensationell.
Was da noch bemerkenswert war, zumindest für heutige Zeiten, das war ein Montag. Okay. Was ja für Europapokalspiele zumindest in der Neuzeit eher ungewöhnlich ist.
Vielleicht auch verlegt worden, damit es mehr Fernsehgelder gibt auf Arena. Nee, das gab es auch noch nicht. Gab es da schon? Nee, da gab es noch kein Pay-TV.
Ja. Oh, 96 doch, da könnte so knapp so Premiere-Gründung so irgendwie die Kante, glaube ich.
Ja, vielleicht. Gut. Schöne Erinnerung für mich. Vielen Dank.
Ja, gerne. Ja, mache ich auch gleich weiter mit dem Kultspieler. Ich habe es dir schon angekündigt, müsste für dich eine sichere Nummer sein, weil ich dir vorweg, es geht auf Ostern zu, werd altersmilde, 3 Tipps geben möchte und dann musst du es eigentlich wissen.
Ja.
Der erste Tipp ist, der heute gesuchte Kultspieler ist zusammen mit Dieter Eckstein der drittschlechteste Elfmeterschütze der Bundesliga-Geschichte. Er hat zwei seiner sechs Elfmeter nur getroffen. Zweitschlechtester Schütze ist Manfred Pohlschmidt. Er hat 2 von 8 getroffen. Und schlechtester Schütze ist Marco Pantelitsch, der 1 von 5 getroffen hat.
Echt? Krass.
Ja, das fand ich auch krass. Also, das ist ja was, man weiß ja, wer die schlechtesten Elfmeterschützen ist.
Nehmen wir ruhig mal weiter für die ZuhörerInnen.
Mhm, ja. Der zweite Tipp ist sein Sohn Noah. Er hat 2019 einen Profivertrag beim SC Freiburg bekommen.
Mhm.
Also auch wieder was aus der Rubrik Die Söhne kommen nach.
Richtig.
Spielt da auch noch bei Freiburg 2. Und der dritte Tipp, und dann müsstest du es lösen können, sein Vater Jörg und sein Onkel Horst, ihres Zeichens Zwillinge auch, spielten noch viele Jahre gemeinsam in der DDR-Oberliga bei Rot-Weiß Erfurt und danach bei Motor Nordhausen.
Sein Vater Jörg und sein Onkel Horst.
Hm?
Wow, die hast du gefunden. Ja. Okay. Ja.
Also, weil du hast sicherlich eine Ahnung.
Da brauche ich dann mal die Station, bitte.
Ja, machen wir erstmal so seine Fakten. Geboren ist er am 24. Juni 72 in Erfurt, in der DDR. Ist 1,80 Meter groß und Stürmer, / offensiver Mittelfeldspieler. Und seine Stationen bei den Junioren waren wenig überraschend Motor Nordhausen und dann Rot-Weiß Erfurt.
Wo ja auch der Onkel Horst und der Papa Jörg gespielt hat.
Richtig. Und dann ist er auch über die ersten Stationen bei den Herren Wacker Nordhausen und Rot-Weiß Erfurt, ist er dann 94, 95 zum HSV gegangen. Hat da auch 13 Spiele gemacht, ist dann 96 zu Mainz 05, da auch nicht so der große Durchbruch, ist dann wieder eine Stufe runter, ein Jahr zurück nach Erfurt, um dann, und da ist er auch bekannt geworden, von 97 bis 2001 beim SC Freiburg zu spielen und da auch 112 Spiele zu machen und mit 25 Toren.
Position nochmal bitte?
Ist da Sturm und offensives Mittelfeld.
Mhm.
Er ist dann von Freiburg für ein Jahr bis 2002 zu Hansa Rostock, um dann seine Karriere so ein bisschen ausklingen zu lassen. Hat dann noch von 2002 bis 2003 in Lübeck gespielt, 2004 bei den Sportfreunde Siegen, 2005 beim FC Tenningen, ebenfalls 2005 nochmal zu Wacker Nordhausen gegangen. Dann hat er noch 3 Jahre bis 2009 beim ersten FC Gera 03 gespielt, um dann, und das war der Grund, warum ich ihn gewählt habe, in meine Heimat, in die Kreisstadt meines Geburtslandkreises zum SV 07 Eschwege zu gehen. Und hat dann nochmal in Gera, Neustrelitz und bei Pommern Greifswald seine Karriere ausklingen lassen.
Pommern Greifswald.
Und hat dann 2015 als Spielertrainer bei Pommern Greifswald seine Karriere beendet.
Boah. Also, ich ordne das jetzt mal. Wo ich ihn ja kennen müsste, wäre so die Kombi Hamburg-Mainz vielleicht. Freiburg und dann kurz Rostock. Die Frage ist.
Also ich wäre vermutlich auch nicht drauf gekommen, aber bei mir hätte es Sven Klick gemacht bei der Kombi Freiburg-Rostock.
Also er war ja da um die Jahrtausendwende, sogar ein bisschen davor. Also das ist ja eigentlich schon so diese Volker Finke-Breisgau-Brasilianer-Zeit, oder?
Also man muss sagen, die Kombi Freiburg, Rostock, SV 07 Eschwege. Genau. Da muss es natürlich Klick machen.
Ist aber nicht Uwe Wassmer.
Nee.
Also ist
einfach random.
Jetzt gedacht, zu Uwe Wassmer würde das passen. Nee, ich überlege jetzt auch gerade, jemand, der aus der ehemaligen DDR, Freiburg-Rostock, so diese Kombi, wer war denn, bei Stürmer habe ich tatsächlich Harry Deschewer als erstes in der Zeit. Weiß gar nicht, ob das überhaupt stimmt,
ja.
Die Zeit. Aber der ist es ja nicht.
Und der kommt nicht aus der DDR, oder?
Sag ich ja. So. Und dann, der nächste, der mir einfällt, Stürmer, ist Uwe Wassmer. Aber ja. Ich weiß ja auch nicht, ob der überhaupt da war. So, jetzt muss ich das mal ordnen. Wer hat denn da noch Butzen gemacht? Nee. Hat der noch einen Bruder, der auch Profi war?
Nee, nur sein Papa, Jörg, und sein Onkel Horst. Horst. Ja. Und sein Sohn Noah jetzt.
Aber er war ja auch nicht Mittelfeldspieler. Da hatte ich irgendwie kurz Andi Zeier auf der Pfanne, aber...
Ja, der auch nicht.
Wer hat denn da... Also warte mal, er war 4 Jahre da in Freiburg?
Genau, von 97 bis 2001.
Und hat da
112 Spiele, 25 Tore.
112 Spiele, 112 durch 4 sind knapp 30. Also hat er eigentlich ganz vernünftig auch Einsätze gehabt. Kann man mal so sagen.
Ja, schon ordentlich, ne?
Also eher so Richtung Stammspieler auch.
Kann man so sehen.
Boah. Legumi und dann Rostock.
Also, ich gebe dir noch, bin ja gut drauf, noch so ein paar Tipps drumherum.
Ja, gern.
Zum Beispiel am 34. Spieltag 98-99, da hat er zusammen mit Uwe Wassmer gestürmt.
Oh, das ist jetzt scheiße. Wenn ich jetzt weiß, dass Uwe Wassmer tatsächlich in der Zeit auch da war, dann kann ich seine ganze Halbglatze, sehe ich nur.
Auf der Bank haben gesessen zum Beispiel schon Lever Kobiaschwili, Mike Riedpietsch und Adel Selimi, der dann auch für Uwe Wassmer eingewechselt wurde. Und gespielt haben zum Beispiel noch der Kanzler Ralf Kohl.
Ja, den haben wir die auch sofort auf der Pfanne.
Tobias Willi.
Der Zaya Andi aber auch.
Nee, der Zaya Andi nicht. Ah. Zubaya Baya hat auf der 10 gespielt.
Klar.
Und im Tor Richie Gold.
Klar. Ja, der Koulibaly hatten die doch auch, der dann später zu Gladbach ist irgendwann, gell? Der kam auch, glaube ich, ein bisschen später. Oh, der war auch ein geiler Spieler. Boah, ich komme nicht drauf.
Okay, soll ich lösen?
Bitte, ja.
Es ist Marco Weißhaupt.
Oh Gott, im Leben nicht drauf gekommen. Im Leben nicht drauf gekommen.
Ja, schade.
Schade. Ja, okay, Marco Weißhaupt. Und was macht er heute?
Er ist gerade quasi vereinslos. Also er hat...
Der kickt noch? Trainer.
Nein, er hat eine Trainerkarriere gestartet, wie gesagt, bei Pommern-Greifswald dann als Spielertrainer. War danach von Januar 2017 bis Juni 2017 Sportdirektor bei Austria Klagenfurt.
Okay.
Und war 2019 zuletzt Trainer beim SV Bielen 1926 in der Nordthüringen-Liga.
So.
Und dann hat sich die Spur verloren.
Aber Marco Weißhaupt ist doch auch so ein Typ, also wenn du jetzt, angenommen du bist so 22 und spielst bei Pommern-Greifswald und dann kommt so die Nachricht, ja, wir kriegen jetzt hier einen neuen Spielertrainer. Der war ja auch ein Bundesligaspieler, viele Spiele gemacht, auch erste Liga ganz viel gespielt und Freiburg-Rostock gewesen. Okay, krass, ja. Und dann erzählt genau das, erzählt der 22-Jährige abends beim Bier seinen Kumpels und sagt dann, wir haben jetzt einen neuen Spielertrainer, der war früher Bundesliga, hat echt 130 Spiele gemacht, Bundesliga auch genetzt und so. Ach krass, wer ist es denn? Ja, Marco Weißhaupt. Wer? Marco Weißhaupt.
Ja.
Wer ist das? Ja, hier Freiburg und Dings. Ja, erste Liga, ganz viel auch. Sagt mir gar nichts. Ich glaube, so ein Typ ist Marco Weißhaupt. Also, weißt du, der.
Absolut.
Das ist so.
Absolut, das glaube ich auch.
Das ist so einer, der mit seinem Stempel hat mal erste Liga gespielt. Der kann damit 0 punkten.
Ja, ich hatte ihn tatsächlich nur mal auf der Liste, weil der halt, wie gesagt, bei uns nebenan dann mal gespielt hat. In der Verbandsliga halt, ne? Ein Jahr, Eschwege. wo ich ihn auch live gesehen habe, dann da am Sportplatz war. Und das war auch so das Einzige, klar, dass er immer Bundesliga gekickt hat und so, das hatte ich auch im Kopf, aber ich dachte, jetzt nehme ich ihn mal, der stand schon länger auf der Liste. Und dann habe ich als erstes die drei Fakten gelesen, die ich dir am Anfang vorgestellt habe. Die fand ich halt alle drei auch sensationell. Also gut, das mit dem Sohn, okay, passt aber auch so ein bisschen, weil wir immer mal ja so Nachwuchs von Bundesligaspielern auf dem Schirm hatten, deswegen so, okay, ja. Passt. Aber das mit den Elfmetern fand ich schon sensationell.
Ja, voll.
Weil ich das mit Marco Pantelic auch gar nicht auf dem Schirm hatte, dass der so schlecht Elfmeter geschossen hat, offensichtlich. Und ich jetzt auch weiß, wer Manfred Polschmidt ist und wann er wo gespielt hat.
Es ist nie verkehrt, das zu wissen.
Das möchte ich dir auch noch mitgeben. Der war hauptsächlich in den 60er Jahren aktiv bei Preußen Münster im HSV und Schalke.
Ganz liebe Grüße.
Eben. Und eben, dass sein Vater Jörg und sein Onkel Horst als Zwillinge auch zusammengespielt. Das fand ich schön.
Marco Weißhaupt ist auch so, wenn jemand wie du dann auf den Sportplatz pilgert, um Marco, also um den aus der ersten Liga, der mal in der ersten Liga gespielt hat, spielen zu sehen, musst du dann aber auch dich durchfragen, wer jetzt denn der Typ ist, der in der ersten Liga spielt. Ist es der Libero oder der Stürmer?
Ja, das Geile war, ich war mit meinem Vater da und ich habe gesagt, lass mal eine Eschwege fahren, die haben jetzt einen, der mal Bundesliga gespielt hat, geholt. Und mein Vater dann halt auch so, wie du es eben beschrieben hast, so, ja, wen denn? Und ich so, ja, Marco Weißhaupt. Aha, wo hat der denn gespielt?
Ja, war es sich denn gelohnt? Hat er dann wenigstens irgendwie 4 Buden gemacht?
Nee, so eher unauffällig, sage ich mal.
Nach 20 Minuten ausgewechselt, Adduktoren.
Ja, und was ich dann sensationell fand, als ich es vorbereitet habe, dass der wirklich dann noch so 10 Jahre durch die unteren Ligen getingelt, ja,
voll,
ist, ne?
Oder
12 Jahre halt. Lübeck noch okay, irgendwie Regionalliga oder so noch okay. Aber dann so Siegen und Tenning und Gera und Eschwege und wieder Gera.
Da kannst du auch gerade so von der Hand in den Mund leben. Oder er hat einen richtigen Job gehabt und hat da halt irgendwie dann immer halt gerade da irgendwo in der Nähe gekickt, weil irgendwie, weißt du, gab's ja auch ab und zu mal, dass dann so Ex-Fußballer dann, weißt du, im Außendienst irgendwo waren. So Versicherungsvertreter oder so im Außendienst und dann halt viel umgezogen sind und vielleicht hat er dann auch, vielleicht war das auch sowas, dann hat er immer da gekickt, wo er halt ungefähr gewohnt hat. Sich da den gelben Seiten aufgeschlagen und dann geschaut nach dem höchst spielenden Club in der Umgebung.
Das glaube ich bei, also ja, das gab's, oder gibt's wahrscheinlich immer noch, das glaube ich bei ihm aber nicht, weil ich weiß, wie das zu der Zeit in Eschwege gelaufen ist. Das war so dieses neue Phänomen, das waren, also die haben ja viele geholt, auch so aus der Leute, die mal so erste, zweite polnische Liga gespielt haben. Und die hatten auch so ganz viel Spanier, die mal höher gespielt haben als so Regionalgedöns geholt. Das waren alles Vertragsamateure und die wurden bei voll vielen Sponsoren dann angestellt. Also bei der örtlichen Baufirma und da und so und haben dann halt quasi so als Vertragsamateur so 1.000 Euro auf die Hand vom Verein bekommen und das Rest quasi Gehalt in Anführungsstrichen haben sie dann da, wo sie angestellt waren, bekommen.
Und da sind sie einmal.
Das damals zumindest in Eschwege.
Da sind sie einmal hingegangen, um einen Arbeitsvertrag auszufüllen und dann hat man sie jetzt auch nicht mehr so viel gesehen. Und wahrscheinlich auch noch dann als parallel als Jugendtrainer angestellt, dann spart der Verein nämlich noch Steuern.
Ja. Na gut, und wie gesagt, er hat Bundesliga gekickt. Da kann er den Jungs einiges. Er hat mal höher gespielt.
Höher gespielt. Das ist auch eine wunderbare Überleitung zu unserem nächsten Thema. Es bleibt quizzig heute und das Schwerpunktthema ist auch ein Quiz und ich wusste tatsächlich nicht, dass wir heute so quizzig unterwegs sind, deswegen, aber ist vielleicht auch mal eine schöne Sendung und ich habe was dabei, das ist mir relativ spontan eingefallen und ich kann dir auch nicht mehr sagen, wie ich darauf kam. Jedenfalls habe ich ein Quiz zu Fußballfloskeln und habe es genannt, das, Achtung, Turn- und Tax-Quiz.
Oh Gott, wie lange hast du für den gebraucht?
Gar nicht so lange, wie man denkt. Aber ich finde es schön, das Turn- und Tax-Quiz. Und das Prinzip ist folgendes. Ich werde dir jetzt eine, also mehrere Spielsituationen schildern, also Situationen in einem Fußballspiel, und du musst dann, nachdem ich die Situation erzählt habe, musst du den passenden Fußballspruch, der dann fällt, im Normalfall, den musst du dann angeben. Und der Spruch kann dann, es kann ein Kommentator sein, ein Spieler, ein Trainer, vom Seitenrand, Fan vorm Fernseher, keine Ahnung. Aber es gibt dann immer so einen Spruch, der auf diese Situation eigentlich immer folgt. Klassischerweise.
Okay, und ja, okay.
Also wir machen mal eine, damit es klar wird, machen wir ein Beispiel. Also, ein Spieler wird im Strafraum gefoult und tritt dann auch selbst zum Elfmeter an.
Ah, der Gefoulte sollte nie selber schießen.
Sehr gut. Also, Prinzip ist klar.
Ja, so. Habe ich auch richtig Bock drauf. Ich freue mich immer noch von der zweiten Karriere als Nachfolger von Marcel Reif und Pornotaxis. Da kann ich mich jetzt...
Kannst die Stellung bringen.
Ja, sehr gut.
Mal üben. Also ich bin auch gern bereit, dass wir da auch noch weiter üben im Nachgang.
Buschi. Mich an.
Also, Situation 1. Mannschaft A liegt zur Halbzeit 0-5 hinten. Es geht zum Pausentee in die Kabine. Der Trainer beginnt seine Ansprache.
Mannschaft A. Okay. Ja.
Liegt 0-5 hinten, geht zum Pausen in die Kabine, der Trainer beginnt seine Ansprache.
Ja. Da würde ich sagen, Jungs, lasst euch nicht abschießen, ne? Wollen ihr mit Würde vom Platz gehen, ne? Reißt euch nochmal zusammen.
Könnte sein. Wäre auch gut. Gesucht habe ich aber, wir wollen wenigstens die zweite Halbzeit gewinnen.
Ja. Auch nicht schlecht, ja.
Situation 2. Ein Stürmer verfehlt aus kürzester Distanz das Tor, obwohl kein Gegenspieler in der Nähe war und auch kein Platzfehler vorgelegen hat.
Da hatte er zu viel Zeit zu nachdenken.
Ah, auch stark. Auch stark, würde ich auch gelten lassen. Ich hatte im Kopf, also es war schwerer, den vorbeizuschießen, als ihn reinzumachen.
Ich hätte sonst noch gehabt, der trifft kein Scheunentor. Also als Fan, der von draußen auf den Sportplatz reinruft.
Situation 3. Kreisliga B, zweiter Spieltag. Die zweite Mannschaft eines umliegenden Vereins spielt bei Mannschaft A. Der Trainer von Mannschaft A schaut vor dem Spiel auf den Spielberichtsbogen.
Ah, da haben sie wieder 5 Leute von der ersten runtergeholt.
Oh je, da spielen 3 von der ersten mit.
Na klar, der absolute Klassiker.
Situation 4.
Kennt jeder. Das kennt jeder.
Und bitte beim Lachen aufpassen, nimm das Bügelbrett doch einfach mal raus. Ja?
Ja, gib mir Mühe.
Situation 4. Der Trainer des vermeintlichen Außenseiters wird vor dem Spiel gefragt, wie seine Mannschaft das Spiel gedenke anzugehen.
Ja, also wir wissen, dass der Gegner einen schlechten Tag braucht. Wir müssen alles raushauen, brauchen einen guten Tag. Aber wir wollen einfach auch unser Spiel durchbringen. Wir wollen tief stehen, Ballgewinner haben und dann schnell umschalten.
Lass ich gelten. Ich hatte auf dem Zettel kompakt stehen und Nadelstiche nach vorn setzen.
Ja.
Sehr gut. Situation 5. Bezirksklasse. Die Mannschaften stellen sich auf den Platz. Der Kapitän richtet vor dem Anpfiff noch einmal lautstark das Wort an seine Mannschaft.
Der Bezirksklasse, machen die das?
Ja, der Kapitän, der schreit noch mal zu seinen Jungs, das Erste, noch vor dem Anpfiff. Was gibt er dir noch mit auf den Weg? Was wird immer gebrüllt, kurz bevor, also 3 Sekunden vor dem Anstoß, was brüllt man da immer noch seiner Mannschaft zu?
Ah, wach sein!
Männer, ab der ersten Minute wach sein, von Anfang an Vollgas. Situation 6. Ein Stürmer hat 3 Tore geschossen und steht nach dem Spiel beim Interview des übertragenden Senders. Der Reporter fragt ihn, was ihm das bedeutet, dass er 3-mal getroffen hat.
Ja gut, das ist eine Teamleistung. da hat die ganze Mannschaft für gearbeitet. Ich freue mich natürlich über die Tore, aber viel wichtiger sind mir die 3 Punkte.
Es ist egal, wer die Tore schießt, am wichtigsten sind die 3 Punkte.
Wäre kein Interview, was ich gegeben hätte früher.
Sehr geil. Also klar, wir haben jetzt hier 5-4 verloren. Ich habe heute viele, viele Buden gemacht und am Ende will ich auch den Preis von der Sparkasse haben für den Torschützenkönig.
Eben. Ich will auch der Kreissparkasse Siegerland, die Kreissparkasse Siegerland Torjägerkanone gewinnen. So. Da sind mir doch die Punkte scheißegal.
Aber danke für die Frage. Situation 7. Kreisklasse. Mannschaft A liegt gegen Mannschaft B 10 Minuten vor Schluss aussichtslos mit 1-4 zurück. Der unterlegene Trainer richtet das Wort von der Seitenlinie an den Schiedsrichter.
Schiri, pfeif ab. Wir müssen alle zeitig heim. Guckt doch keiner hin hier.
Komm, pfeif das Ding ab, macht doch eh keinen Sinn mehr. Situation 8. Mannschaft A gewinnt schmeichelhaft gegen Mannschaft B. Wie kommentiert ein Spieler von Mannschaft A nach dem Spiel das möglicherweise unverdiente Ergebnis?
Ja, also ich finde nicht, dass es unverdient war. Dann waren zwei Mannschaften auf Augenhöhe, aber wir haben unsere Chancen genutzt. War auch verdient.
Ja, denk eher mal so in Richtung... Also er hat eher so eine Scheißegal-Einstellung. Er will es nicht schönreden, sondern er hat eher so eine Scheißegal-Einstellung.
Achso, ja, wir haben verdient gewonnen. Also, ich verstehe die Frage nicht.
Ja, ich hatte im Kopf, wie der Sieg zustande gekommen ist, interessiert nächste Woche doch niemand mehr.
Ja, auch nicht schlecht, ja.
Situation 9. Der Fußballreporter möchte vor dem Spiel zweier Teams mit ähnlichem Punktestand auf die Brisanz der Partie hinweisen.
Ja gut, das ist jetzt ein 6-Punkte-Spiel.
Richtig. Das ist ein 6-Punkte-Spiel.
Oder alternativ. Gut, das ist ein Endspiel jetzt.
Ja.
Das ist ein Endspiel.
Und ich kann dir noch ein Funfact mit auf den Weg geben. Im Österreichischen spricht man wegen des hohen Ernteertrags bei so einem Spiel von einer Schnittpartie.
Das finde ich noch geiler.
Finde ich großartig. So, letzte Situation. Situation 10. Mannschaft A tut sich im Verlauf des Spiels gegen einen eigentlich unterlegenen Gegner schwer und schießt glücklich das 1-0. Daraufhin folgen 3 weitere Tore und das Spiel wird dann doch deutlich und ungefährdet gewonnen. Der Kommentator blickt am Ende des Spiels noch einmal auf die Bedeutung des ersten Tores zurück.
Ja, das war der Dosenöffner.
Das steht hier genauso. Das erste Tor war der Dosenöffner. Also ich glaube, es war gut. Also ich glaube, von den 10 mindestens 8 waren, glaube ich, aber drin.
Ich weiß nicht, ob das so gut ist.
Ich weiß es auch nicht. Aber vielleicht können wir das jetzt auch so als regelmäßige Rubrik machen, das Ton- und Taxquiz.
Ich hätte sofort noch 2 Situationen im Kopf,
ja, dann
also, wo ich mit einem auch gerechnet habe, dass sie von dir kamen. Ich schreibe es mir gleich auf.
Dann würde ich sagen, dann bist du bei einem der nächsten Male, vielleicht nicht direkt nächstes Mal, aber bei einem der nächsten Male kannst du dann das Ton- und Taxquiz veranstalten.
Ja.
Und dann freue ich mich auch sehr drauf, selber mal auf der anderen Seite zu stehen. Es macht auch furchtbar Spaß, sich die Dinge auszudenken. Also ist wirklich großartig.
Ja, ist sehr schön, ja.
Und wie du sagst, also man weiß nicht, ob das jetzt gut oder schlecht ist, dass man so viel richtig hat.
Ich finde es ehrlicherweise arg bedenklich.
Ja, gut, es ist natürlich die Frage, also welchen Anspruch man an sich selber hat.
Ja. Buschi, ruf an.
Buschi, ruf mich an, da. Vielleicht auch Jörg Dahlmann, Herr Dahlmann.
Ja, gut, der
ist Zeit.
Ja, aber der kann gerade schlecht vermitteln. Dann eher noch.
Du meinst, der hat nirgends eine Lobby irgendwie. So. Der Jörg Dahlmann sagt zu dir, du ruf dich jetzt an und sagt, Jonas, fand ich wirklich ganz tolle Leistung. Im Tod- und Tagsquiz abgeliefert. Wirklich toll. Ich könnte mal versuchen, ob ich meine Kontakte zu Sky oder Sat.1. Und du sagst, lass.
Danke, aber nein, danke.
Da läuft eh schon was. Wieso, wen hast du denn da angehauen? Du, ist gut. Also da bin ich wirklich so gut wie auch drin.
Ich habe hier einen Herr Dings.
Das will ich ganz doch. Ja, wen hast du denn da an der Hand?
Ja, weiß doch hier, ihm da.
Ja, aber du, Dings. Ich könnte sonst auch wirklich, ich habe auch viele, ganz viele Nummern, das sind auch Dosenöffner für dich da vielleicht.
Danke.
Danke, tschüss. Jonas, bist du noch dran?
Ja. Nummer blockiert. Blockiert.
Der hat bestimmt auch so eine, der hat bestimmt eine Spanisch vor, der ist doch auf Malle und so, oder? Bin ich auch so ein Malle-Typ?
Weiß nicht.
Ja, also, freue ich mich drauf, wenn du dann bald auch das Turn- und Tax-Quiz Volume 2 ausrichtest. Und
gerne.
Ich glaube, das ist, da gibt's noch ein schier unerschöpfliches Arsenal. Ja. Gut. Ansonsten, ach so, ja, wenn natürlich eine Hörerin oder ein Hörer gern ein eigenes Turn- und Tax-Quiz macht, natürlich ohne Antworten, würden wir auch mal jemanden einladen vielleicht. Sollen wir jemanden einladen, wenn jemand ein Turn- und Tax-Quiz machen möchte?
Auf jeden Fall, dann können wir gegeneinander quizzen. Wenn wir anders die Fragen stellen. Das wäre auch sensationell.
Dann können wir so einen Buzzer vielleicht machen. Dann
haben wir so einen Buzzer. Was ich auch cool fände, wäre auch jemand, der vielleicht mal einen Kultspieler vorstellen will. Weil auch da könnten wir gegeneinander quizzen.
Du meinst, wir sollten mal jemanden einladen?
Ja.
Dann würde ich aber, müssen wir aber fast so machen, dass wir mal gut, im Prinzip nicht viel anders als heute, aber so ein Quiz-Spezial machen. Und das muss ja auch gar nicht nur, also es kann natürlich gern auch ein Kultspieler sein, aber es können ja auch einfach irgendwelche Fußball-Quizzes sein, die so in unserem Ding haben. Also wenn ihr Quiz-Ideen habt und die gern bei uns in der Sendung vorstellen wollt, vielleicht können wir da mal so eine Quiz-Sendung zusammenschneiden.
Sehr gerne.
Gerne auch mit einem Turn- und Tax-Quiz.
Das war bis jetzt mein Lieblingsquiz von allen, die wir ja auch mal so durch die Folgen weg gemacht haben.
Ja, meins auch. Also das ist gut. Ja, am Schluss möchtest du noch das Wort an deine Eltern oder sonst jemanden richten?
Das Wort zu Ostern. Doch, an dich tatsächlich. Ich drücke am Wochenende schweren Herzens, aber es kommt ja alle 5 Jahre mal vor euch tatsächlich die Daumen. Versaut das nicht.
Oh, stimmt. Ja, gut, das ist natürlich jetzt schwierig, weil, also wir haben tatsächlich ja jetzt ein Problem, wer dann Tore schießen soll. Gut, Schupo natürlich, klar, aber sonst wird es natürlich eng. Schupo macht 2, aber wenn Leipzig dann 3 macht, wird es natürlich eng.
Ja, reißt euch halt einfach mal zusammen. Reißt euch am Riemen.
Das ist auch so
das
geil.
Das wäre mir schon wichtig.
Das ist auch so geil mit Lewandowski. Ich weiß nicht, wo ich es gelesen habe. Irgendwo ein User-Kommentar, Tweet, Instagram, keine Ahnung. Irgendwo habe ich es gelesen und das war das Treffendste, was ich zu dieser ganzen Misere gelesen habe. War irgendwie so sinngemäß, stell dir vor, du knackst den Fußballrekord in Deutschland nicht, weil du ein Länderspiel gegen Andorra gespielt hast.
Ja. Mir würde das tatsächlich ohne Häme und alles von Herzen leid tun, wenn der die überragenden Leistungen, die er ja die letzten Jahre schon gebracht hat und die auch vollkommen zu Recht in der Weltfußballerwahl gemündet sind, wenn der durch so einen Schwachsinn jetzt den Rekord nicht bricht.
Ja, weißt du, und das Schlimme, finde ich, daran ist zum einen, was für ein Gegner das ist. Und das ist nichts gegen Andorra, aber es ist einfach ein vermeintlich schwacher Gegner, wo auch Polen ohne Lewandowski gewinnt. Ich weiß nicht mal, wie das Spiel ausgegangen ist. Aber also sollte Polen auch ohne Lewandowski gewinnen. Und zum anderen war es ja sowieso wirklich lang in der Diskussion, ob er überhaupt fahren darf, wegen der ganzen Corona-Geschichte. Und wenn man das alles so zusammennimmt, dann ist es eigentlich so unfassbar, dass er da überhaupt war.
Ja.
Und jetzt hat er dann, ich glaube, wenn er planmäßig wiederkommt, dann hat er noch 3 Spiele für 5 Tore. Es ist natürlich nicht unrealistisch.
Gut, was jetzt auch nicht unrealistisch ist, ja. Aber
ich sag mal so, also für mich war tatsächlich nach dem Spiel gegen Stuttgart, wo er 4 gemacht hat, da war es für mich, also, ne, bei Tipico würde ich sagen, für mich persönlich noch eine Quote von 1,08.
Wobei ich glaube, also ich meine ja auch, er fällt jetzt, wenn ich es richtig gelesen habe, 4 Wochen planmäßig aus, ne?
Ja, irgendwie so.
Und es hat ihn in den letzten Jahren, gab es ja immer mal schon in den letzten Spielen, dass ihr versucht habt, ihm auch voll viele Tore noch aufzulegen.
Das hat aber nicht so gut funktioniert, glaube ich.
Richtig, ja. Genau. Das hat nie so gut funktioniert. Und deswegen sage ich dann, es wird dann, wenn er wirklich dann noch 2-3 Spiele hat für die 5 Tore und ihr vielleicht dann auch schon safe Meister seid, wird es ja wieder so laufen, dass sie ihm jeden auflegen, damit er den Rekord knackt. Und das könnte dann eigentlich.
Verkrampfst du ja komplett. Also.
Ja, das könnte dann eigentlich eher noch kontraproduktiv sein.
Ja, das glaube ich tatsächlich auch. Vor allem, weil er hat ja irgendwie vor ein paar Wochen nochmal gesagt, nee, er denkt natürlich nicht an den Rekord. Natürlich tut er das, glaube ich. Aber es ist, glaube ich, jetzt noch lang nicht so präsent, wenn es wirklich dann ein paar Spieltage Verschluss war. Jetzt ist eigentlich, der Vorteil war ja, dass es noch so viele Spieltage waren, dass das jetzt, glaube ich, wirklich noch völlig unverkrampft hat, halt die ganzen Buden gemacht. Natürlich immer so, oh geil, wieder einen näher dran, oh geil, aber nicht, oh, ich muss jetzt. Und das ist, glaube ich, dann echt in den letzten 3-4 Spieltagen der Fall.
Und wenn er sich jetzt nicht verletzt hätte und durchgespielt hätte, hätte er den ja safe, easy.
Achso, ja, das wäre dann schon eher so Richtung 45, glaube ich, gegangen.
Ja, ja.
Aber das ist vielleicht tatsächlich eines der größeren What-Ifs, was wäre, wenn der Bundesliga-Geschichte. Also wenn er das dann nicht holt.
Vielleicht ist auch der Gerd Müller-Fluch.
Warum? Was hat der für einen Fluch?
Ja, Gerd Müller hat ihn verflucht damit. Ah,
einfach so, wie so
ein Rekord Voodoo-Puppe. Bleibt. Ja.
Ja, sicher. Auch möglich. Juti, dann hoffen wir das Beste für alle. Für dich auch. Denk dran, das Bügelbrett ab und zu mal aus dem Mund zu nehmen.
Ja, ist mein Nachher, wenn ich schlafen gehe.
Ich gebe
da, weil Mühe. Da ist unbequem.
Ich gebe. Beschweren sich auch Leute, die mit dir im Bett schlafen, gell?
Ja.
Komm nicht mal das raus jetzt. Kann ich. Ja, ich werde auch versuchen, mich dahingehend zu bessern, dass ich nicht mehr so von oben herab bin und einfach auch mal früher gewählt werde.
Okay, ich kenne dich seit 12 Jahren. Da bin ich gespannt.
Ob mich einer früher wählt?
Ja.
Absolute Frechheit sowas.
Ja, eben, dann, du warst immer der Vorletzte.
So.
Da legst du auch Wert drauf.
Ja. Beim Völkerball zum Beispiel. Brennball. Nun, dann machen wir, glaube ich, Schluss.
Frohe Ostern,
frohe Woche bald, je nachdem, wann ihr hört. Und ja, liebe Grüße.
Ciao.